Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Michi. Hallo. Wir reden wie jede Woche über die Nachrichten aus der Anime-Welt. Und diesmal ist es klein, aber fein. Ja, wir haben ein bisschen was fürs Kino. Wir haben ein bisschen was für das Streaming. Wir haben ganz cool aussehende Filme. Aber nichts groß, auch nicht so viel. Es ist eine ruhige Woche.
Wunderbar.
Wir gehen einfach mal rein. Wir schauen nach Deutschland. Und Netflix hat direkt zwei Sachen angekündigt. Einmal gibt es einen Termin für Shaman King Flowers. Das lief ja in der letzten Saison, in der Wintersaison. Waren noch nur 13 Folgen, weil da der Manga auch nur 6 Bände sind, die Vorlage, die Fortsetzung zu Shaman King. Und das soll am 21. April auf Netflix rauskommen.
Jo, da freuen sich die Fans.
Ja. Und dann bringt Netflix noch Susume in 169 Ländern weltweit. Und da ist Deutschland auch dabei. Kann man jetzt Susume auf Netflix gucken? Ist schon drauf mittlerweile. Und ja, gibt's ja auch schon auf Crunchyroll den Film. Egal was ihr habt, ihr könnt Susume jetzt gucken.
Ja, kann ich mal nachholen. aber das ist doch eher einer von den Blockbuster-Varianten von Shinkai. Ich meine, macht Shinkai eigentlich was anderes als so Blockbuster-Abenteuer noch? Nee, oder?
Ich denke nicht, nee. Es wäre schön, wenn, aber Susume ist ein netter Abenteuerfilm, kann man sich angucken. Und zwar jetzt halt auch auf Netflix.
Jo.
Dann bringt Crunchyroll neue Filme ins Kino. Einmal Haikyuu! The Dumpster Battle. Der erste Film von den beiden Finalfilmen. Der soll am 25. Juni in den deutschen und österreichischen Kinos laufen. Wer also sehen will, wie Haikyuu! Zu Ende geht, beziehungsweise mit diesem Film fast zu Ende geht, weil ein Film fehlt dann ja noch, der kann das am 25. Juni.
Ja, ja. Sie müssen mir irgendwie erklären, warum es im Mülleimer landet. In der Mülltonne.
Man muss ja, bevor man wieder aufsteht, erstmal am tiefsten Punkt sein oder so.
Ja.
Im Mülleimer.
Aber bitte nicht wortwörtlich in der Mülltonne.
Ja. Es wäre auch, glaube ich, ein bisschen wenig Platz in der Mülltonne für ein Volleyballspiel, ja. Und dann bringt Crunchyroll auch noch die letzten aktuellen Rascal Does Not Dream Filme ins Kino. Und zwar in einem Double Feature Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out und Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid. Die sind ja jetzt vor einem Jahr ungefähr, kam durch der erste Film. Vor einem halben Jahr ungefähr kam dann der zweite Film davon. Und ja, die kann man dann demnächst in den deutschen Kinos schauen, wie gesagt, als Double Feature, weil die beiden Filme sind noch, glaube ich, jeweils nur so 50 Minuten lang. Und ein genaues Datum gibt's aber noch nicht.
Ja, ist echt ein Problem für mich. Ich bin völlig rausgefallen, als dann die Filme dazu rauskamen. Hab die erste Serie geguckt und bei den Filmen nicht einmal bisher reingeschaut. Und jetzt, wenn sie eine neue Serie machen, müsste ich eigentlich die Filme gucken, sonst weiß ich ja nicht, was los ist.
Genau. Musst du aufholen.
Ja.
Sei denn, sie machen es wie Demon Slayer und Dragon Ball. Du kannst, dass sie die Filme in die Serie bringen oder so.
Ah, das wäre dann auch ein Ding.
Wobei ich bei sowas jetzt nicht unbedingt erwarte, aber ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch Neues bei Disney Plus, und zwar Mission Yosakura Family. Das, ja, an dem Tag, wo es die erste Folge rausgekommen ist, gab es sie dann auch direkt auf Disney Plus zur Verfügung. Ist jetzt ganz neu die Lizenz, wusste man vorher nicht, dass das so sein wird. Und jeden Sonntag gibt es dann eine neue Folge von der Yosakura Family. Ich hatte nochmal nachgeguckt, das hat nichts mit dem Deal zu tun, den Disney Plus ja mit Kodansha hat, weil das ist eine Shueisha-Serie. Also hat Disney sich das auch einfach so extra noch gegönnt, diese Lizenz.
Ja, Ich stelle es mir fast schon vor, als würdest du einfach da durch die Stadt schlendern und dann hier im Schaufenster halt Yosuke oder Family sehen und sagt sich, ja, nehme ich mit. Passt.
So, dann haben wir noch neue Anime-Ankündigungen. Und zwar einmal zu Amiku Takaos Detective Karte. Ja, ist eine Light Novel-Reihe oder eine Novel-Reihe, wird es hier nur beschrieben, eine Buchreihe, illustriert von Noizi Ito, der Zeichnerin für unter anderem die Nava-Bücher, für Haruhi Suzumiya, für Shakugan no Shana.
Jo, die war mal sehr beliebt.
Ja, und geschrieben von einem Doktor, von einem tatsächlichen Doktor. Da geht es um einen Doktor, die Mordfälle auflöst und medizinische Kriminalfälle.
Jo, Sherlock Holmes Arzt. Passt auch.
Eigentlich eine nette Sache. Medizinische Kriminalfälle auflösen, ja. Gerade wenn es von einem Doktor selbst geschrieben ist, so, der weiß ja selber, was ihn aufregt.
Möglicherweise, ja. Ich habe keine Ahnung. Immer wenn ich Doktoren sehe, die irgendwie Kommentare geben zu irgendwelchen Medizinerserien, ne, zu irgendwelchen Arztserien, da denke ich mir auch, ich kann mich doch überhaupt nicht drauf verlassen, ob irgendwas da drin der Realität entspricht. mal sehen. Also, die könnte mir sonst was erzählen. Ich wüsste es eh nicht, ne? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass dieser Titel komisch ist. Ne? Wenn du dann ein deutsches Lehnwort, das die Japaner benutzen im Medizinerbereich, dann in englischen Titel reinpackst, dann wer soll das kapieren?
Sprachliche Inception.
Außer Nerds kapiert das doch niemand.
Ja, die Buchreihe lief von Oktober 2014 bis September 2022. 13 Bücher sind veröffentlicht worden. Und über 3 Millionen Kopien sind mittlerweile im japanischen Umlauf.
Okay, das Ding ist erfolgreich.
Ja, ist erfolgreich, klingt ganz nett. Mal sehen. Mehr wissen wir dazu jetzt noch nicht unbedingt. Dann haben wir noch Theogonia. Das klingt schon nach Fantasy und das ist Fantasy.
Mhm.
Und zwar, das ist auch eine Buchreihe, die ein TV-Anime bekommen soll. Hier ist es eine Light-Novel-Reihe. Und da geht es um eine Welt, in der Menschen und menschenartige Stämme gegeneinander kämpfen. Also Menschenaffen und Menschenschweine irgendwie so und kämpfen gegeneinander. Und wir haben einen Protagonisten, einen Jungen, der sein Dorf beschützt und alles Mögliche. Und plötzlich fängt er an, Erinnerungen an eine moderne Welt, die unserer ähnlich ist, zu haben. Obwohl er sowas gar nicht haben sollte. Also es ist halt irgendwie ein Isekai, aber halt so wie wie ist es nochmal? Grimgar, so sieht's aus, denke ich mal. Und jemand, der geisekeit wurde und sich nicht dran erinnern kann.
Ja. Vom Design sieht's auch eher aus, als würde sich's viel mehr bei japanischer und chinesischer alten Geschichte bedienen, ne? Von den Klamotten und von den Waffen her. Deswegen, es sieht tatsächlich ein bisschen interessanter, weil wir haben so viel Zeugs, das den standardmäßigen Rollenspielklatsch umsetzt. Da bin ich mal froh, dass wir eine andere Fantasy-Welt auch bekommen.
Ja, wäre schön, noch einen Trailer zu haben oder sonst irgendeinen Einblick. Bisher haben wir halt ein Bildchen bekommen, ein Key-Visual, wo man die zwei Hauptfiguren drauf sieht, die ja etwas in einer altertümlichen Kleidung daherkommen, was schon und auch mit den Waffen schon eher dem asiatischen Mittelalter entspricht, also dem asiatischen späten Mittelalter. Und sonst haben wir keine Infos, wer es macht oder kein Trailer, nix.
Nix. Nee.
Was wir aber haben, und da bin ich voll auf begeistert, ist Killtube. Angekündigt von Chocolate Inc., die ja, Live-Action-Filme machen, die anscheinend irgendwie eine Veranstaltung für Demon Slayer organisiert haben, die irgendwie mit Dark Gathering produziert haben, was letztes Jahr rausgekommen ist. Und die haben einen Pilotfilm zu Killtube veröffentlicht. Ein Film, den sie für 2026, für Frühling 2026 planen. Ihr erster Feature-Length-Anime-Film, der auf 90 Minuten angesetzt ist. Und wenn dieser Film auch nur ansatzweise so aussieht wie dieser Pilotfilm, dann kann selbst Spider-Verse einpacken. Meine Fresse, sieht es gut aus.
Und es sieht so wild und unterschiedlich aus in seinen einzelnen Elementen, als wäre das irgendwie auch ein Trailer für eine Anthologie, ne? Weil da sind wirklich ganz heftig unterschiedliche Stile drin. Natürlich ist alles sehr bunt und sehr abgedreht, aber du hast diesen Stil, wo halt du so Konzeptzeichnungen mäßig alles aussieht und animiert ist, ne? Weißt du, so wie Skizzen. Und was sehr handgezeichnet alles aussieht, ne? Auch mit den Farbverläufen und wie sie sich bewegen. Und dann hast du Sachen, die sind wirklich extrem aufwendige, sehr kleinteilige Computeranimationen, die halt den Computer wirklich ausnutzen, um massenweise Zeugs auf einmal dir ins Gesicht zu ballern. Wie zum Beispiel das auch der Dingsmark, der, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Ich weiß leider auch nicht, auf was du hinaus willst.
Bei Bell zum Beispiel.
Ah ja.
Hosoda, genau.
Genau.
So wie Hosoda es in seinen Filmen gern macht. Der hat auch gern unglaublich viele Details auf einmal, was mit Computergrafik sehr gut geht. Und dann hast du auch noch die Vermischung von beiden. Und es ist, ja, wow, was zum Geier ist das?
Das sieht wirklich wild aus. Das Setting spielt, also sie nennen es, das ist Edo-Punk, weil es spielt in einem alternativen Japan, wo die Edo-Periode nie geendet ist. Bis ins Jahr 2026. Und der Stand, die Kaste, in der man geboren wird, nur dadurch geändert werden kann, indem man sich ein Duell liefert, was live gestreamt wird auf Killtube. Ja,
das ist
also
genauso plemplem wie die Bilder.
Also es ist schon hart geil. Ich finde, das ist einfach ein geiles Setting, so dass es immer noch so halt hart nach Edo-Japan aussieht, aber alles mit so einem Science-Fiction-Look noch mit dazu. Und das ist Hammer. Also, das hat so eine geile Ästhetik. Ja, wo definitiv sehr viele Punk-Einflüsse mit drin sind. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Wie gesagt, wenn dieser Film auch nur ansatzweise so aussieht wie dieser Trailer, dann ist es erstaunlich.
Mann, ey. So eine Explosion von Kreativität habe ich zuletzt irgendwie in den 2000ern von Studio 4 Grad Celsius gesehen, ne? Ja. Den ganzen Kurzfilm. Okay.
Also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, geht auf YouTube, gebt einen Killtube-Pilotfilm und dann seht ihr diesen einminütigen Pilotfilm für Killtube und das ist ein Fest für die Augen.
Ja, der ist auch gleichzeitig ein Trailer, ne? Ohne Probleme.
Da bin ich wirklich, 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 wirklich gespannt drauf. 1 Milliarde Yen Budget bis 2026 soll es rauskommen. Auch viele Namen, die jetzt hier irgendwie bereits gelistet sind, erkenne ich nicht wirklich wieder. Das sind nicht Leute aus der Anime-Szene wirklich, sondern ich schätze mal viel auch eher aus dem Live-Action-Bereich. Und dafür ist es dann schon interessant, dass es halt direkt so krass aussieht.
Ja. Also, es ist fast schon, also ich weiß nicht, ob es mich stört, dass wir so lange warten müssen oder ob ich das gut finde, weil bis zum Frühling 2026 habe ich das garantiert schon wieder vergessen und bin dann wieder positiv überrascht, ne?
Bis dahin kann ich mein Gehirn vielleicht überhaupt trainieren, das alles verarbeiten zu können.
Ja, so ein kleines bisschen die Rechenleistung hochschrauben. Ja, aber ja, es sind noch 2 Jahre hin, warten ist schlimm.
Und dann haben wir noch keine wirkliche Ankündigung. Wir haben einfach nur den Hinweis, der Autor Njalra von Needy Streamer Overlord. Needy Streamer Overload. Es wäre ein interessantes Spin-off, nicht die Streamer Overlord.
Oh ja. Oh Mann. Wir bräuchten. Ich sehe gerade, das würde richtig spaßig machen, wenn wir diesen ganzen Casts und so einer YouTuber-Bande machen würden für Overlord. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen und einen kleinen dummen Comic dafür machen.
Auf jeden Fall, ja. Der Autor von dem nicht ganz Visual Novel Management Spiel quasi, Needy Streamer Overlord, hat auf Twitter bekannt gegeben, dass er die Skripte für eine 13-episodige Anime-Serie fertiggeschrieben hat. Zu sehen sind auch Charakterdesigns für die beiden Hauptfiguren, die beide so auch im Lolita-Style sind.
Und ja, diese Gothic-Lolita, ne?
Genau, so Gothic-Lolita-Style sind. Und innerhalb der nächsten 2 Jahre soll das rauskommen. Er hat auch einen Trip in die Niederlande angekündigt aus Recherchegründen. Keine Ahnung, was er da recherchieren, was genau er dann da recherchiert. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Weil das war jemand, ich habe vorhin auch noch mal nachgeguckt, ich habe jetzt nichts dazu gefunden, was der irgendwie vor Needy Streamer Overlord gemacht hätte. Habe ich nichts gefunden. Und dann kommt dieses eine Spiel raus, was total das Internet dominiert auf einmal. Also das hat ja dann auch jeder VTuber hat ja das dann auch gestreamt und alles. Das war ja total in für einen Monat mindestens.
Yep.
Und ja, dann gab es ja jetzt schon die Manga-Adaption, die von dem Mangaka von The Vampire Dies in No Time aktuell noch gezeichnet wird. Und jetzt hat der Autor selbst von dem Spiel eine Anime-Serie im Prinzip geschrieben und ist gerade dabei zu produzieren.
Jo, also ich rechne mir dafür ganz gute Chancen aus, dass ich da Spaß mit haben kann. Weil es gibt ja einige Projekte, die versucht haben, direkt die Streamer-Persönlichkeiten rüberzubringen in eine Anime-Form, ne? Und ich habe da immer meine Zweifel daran an sowas. Aber wenn du eine Serie hast, die sowieso die ganzen Stereotypen und die Sachen aus diesem Bereich überspitzt oder durch den Kakao zieht und etc., da bin ich mir sicher, dass ich viel mehr Spaß mit haben könnte, weißt du?
Ja, wenn's überhaupt in dieser Serie dann auch darum geht, vielleicht geht's um was ganz anderes dann auch irgendwie in der Serie. Wissen wir ja jetzt nicht.
Wir wissen ja jetzt nichts.
So, kommen wir zu ein paar Updates zu bereits angekündigten Sachen. Einmal gibt's einen neuen Trailer zu A Few Moments of Cheers, wo wir die Ankündigung Anfang des Jahres hatten. Und da bin ich auch wieder so verliebt drin in diesem Trailer. Das sieht ganz, 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 ganz toll aus. Das war der Film, wo es um einen Musikproduzenten und eine Musiklehrerin geht, die sich, oder einen angehenden Musikproduzenten, er ist ja noch ein Schüler, die sich zusammentun, um, ja, weiß ich nicht, gegenseitig neues Licht ineinander zu erwecken, sozusagen, metaphorisch gesprochen. Und das hat so einen tollen visuellen Stil einfach.
Ja, also, es ist 3D-Animation, die sehr, sehr flächig ist, ne? Als wäre alles aus Papierschnipseln zusammengebastelt, ne? Aus farbig angemalten. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag, weil es hat halt 3D-animationstypisch sehr, sehr flüssige Animationen, ne? Wo wirklich, jedes Zwischenbild übertrieben gleichmäßig ins andere überläuft. Aber ja, ich bin mir sicher, dass ich das mal angucken würden wolle. Ja.
Also mir gefällt auf jeden Fall, was ich da sehe. Ich finde den Stil einfach super. Es gibt auch so eine kurze Szene in diesem Trailer, wo der Protagonist Fahrrad fährt, wo man sieht, wie noch leicht so Smears mit dran gezeichnet sind, um den Ganzen mehr Bewegung zu geben. Gefällt mir sehr, wirklich. Und der neue Trailer hat jetzt angekündigt, dass der Film am 14. Juni bereits in die japanischen Kinos kommt. Sehr, sehr gespannt drauf.
Manchmal müssen wir nicht so lange warten.
Ja. Wie lange, ob das jetzt lang ist oder nicht, ist jetzt Definitionssache bei der nächsten Ankündigung. Kimi ni Todoke, die dritte Staffel, gibt es jetzt den ersten richtigen Trailer für. der uns angekündigt hat, im August ist es soweit. Dann kommt sie, die dritte Staffel auf Netflix, nach 13 Jahren. Und es sieht in der Tat aus wie Kimi ni Todoke, wenn ich mir diesen Trailer angucke. Es sieht so aus, als hätte sich nichts verändert.
Nee. 13 Jahre. Kein Ding. Aber ja, das zählt auch nicht, denn ich habe nicht unbedingt drauf gewartet. Deswegen passt.
Ich hab Bock drauf. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gott, ich müsste es vielleicht sogar noch mal gucken, um mir das nochmal ins Gedächtnis zu bringen, weil das auch einer mit der ersten Anime halt ist, die ich überhaupt gesehen habe. Und deswegen.
Ja,
das ist schon wieder lange her.
Das kann man machen. Aber ich glaube, ich werde einfach den Manga noch mal bis dahin lesen, bis dann der Anime jetzt weitergeht.
Jo, im August bin ich sehr gespannt. Wir haben noch ein kleines Update zu Sengoku Yoko, was ja in der letzten Saison lief, die erste Kur. Und es wurde angekündigt, dass die zweite Kur im Juli starten wird und daran auch anschließend direkt die dritte Kur mit übertragen wird. Also diesmal ohne Unterbrechung dazwischen.
Jo.
Dachte ursprünglich, dass es so von Anfang an geplant gewesen wäre. Ich bin da nochmal an alte Artikel zurückgegangen und da stand dann halt drin, dass die Serie auf drei Kurs ausgelegt ist, aber da stand nicht unbedingt drin, dass es keine Pause geben könnte.
Hm.
Finde ich es halt nur interessant, dass sie jetzt halt die erste Hälfte oder das erste Drittel dann gebracht haben, dann eine Saisonpause und dann kommen das zweite und das dritte Drittel direkt hintereinander, aber was auch immer. Vielleicht hat es nicht anders im TV-Plan gepasst oder so.
Entweder das oder es lief besser, als sie sich vielleicht erwartet haben, ne, mit der Produktion. Es läuft flüssiger und glatter, weil ich habe auch gehört, dass das eine recht gute Umsetzung des Mangas ist. Und bei Lucifer und The Biscuit Hammer waren die Fans ja nicht so begeistert. Ne?
Ja. Lucifer und The Biscuit Hammer. Wobei ich jetzt nicht unbedingt so zufriedene Stimmen damit gehört habe mit Sengoku Yoko. Also, dass es auf jeden Fall weitaus besser ist als Lucifer in The Biscuit Hammer. Aber das hat wahrscheinlich auch die Ansprüche dementsprechend gesenkt.
Möglich. Gut möglich, ja.
Dann haben wir Mahjong Soul Kan. Aber auch schon mal über die Ankündigung geredet von Mahjong Soul. Ist ja auch so, ist so ein Mahjong-Online-Spiel von Joestar. Und da gab es auch schon ein Anime zu, bereits eine erste Staffel 2022, glaube ich, oder vielleicht sogar war es noch Anfang 23, ich weiß das gar nicht mehr. Und irgendwann wurde eine zweite Staffel angekündigt und jetzt gibt es noch das Update, jetzt kommt es ja bald, und zwar am 25. April auf YouTube Premium.
Okay.
Eine Woche danach immer auf anderen Streaming-Plattformen. Ich habe keine Ahnung, ob Crunchyroll das jetzt dann wieder streamen wird. Aber das ist schon, keine Ahnung, was man sich dann bei YouTube dann auch vielleicht denkt, da die Kohle rauszugeben und zu sagen, diese Mahjong-Serie, die zweite Staffel von der so komödiantischen Adaption von diesem Mahjong-Free-to-Play-Spiel, das wollen wir die zweite Staffel exklusiv auf unserem Service. Eine Woche im Voraus.
Ja, du, es kann möglich sein, dass es schon mal Anime gab, die zuerst auf YouTube Premium rausgekommen sind, aber ich könnte mich nicht dran erinnern.
Obsolete ist der einzige, der mir einfällt. Von,
ich weiß auch nicht mal, was das ist.
Von
Das war ein 3D-Gerät, ne?
Genau.
Ein Mecha-Gerät.
Das war ein CGI-Ding von dem Regisseur zum Beispiel, von Gen Urobuchi. So.
Ui, der war verantwortlich für den Kram.
Oder?
Aha, ja.
Ja, doch, war er. Ja. Ich glaube, das hat er sogar zwei Staffeln bekommen, Obsolete oder so, wenn ich mich. Nee, 12 Folgen zumindest. 12 Folgen hat er das bekommen.
Und okay.
Die waren auf YouTube Premium exklusiv.
Hm.
Also, wie gesagt, das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ich habe keine Ahnung, ob es schon mal einen anderen Anime, ob es noch irgendeinen anderen Anime gab, der YouTube Premium exklusiv war. Vielleicht haben wir sogar schon mal über einen gesprochen hier und wir erinnern uns nicht dran. Das kann durchaus sein.
Auf jeden Fall versuchen sie es hier von einer ganz anderen Ecke aus als bei Obsolete. Nichts mit Mechas und Urobuchi und sondern eher mit was Entspannenderen.
So, dann gehen wir ins Kino, ins chinesische Kino dieses Mal, denn da ist Der Junge und der Reiher angelaufen. Und der hat da schon ordentlich viel Cash gemacht.
Mhm.
Also es hat ungefähr halt so 32,5 Millionen Euro eingenommen in den ersten 2 Tagen und ist damit 3-mal so viel, als der Film in Japan in seinen ersten 2 Tagen eingenommen hat und ist auch aktuell an der Spitze von dem vom chinesischen Boxoffice. Da ist die Woche davor Godzilla X Kong, beziehungsweise Adam Wingard hat ja gesagt, das X ist stumm, also Godzilla Kong, The New Empire, gestartet. Dass der auch da schon ordentlich viel Cash gemacht hat, an seinem ersten Wochenende irgendwie auch 44 Millionen US-Dollar. Ja, die Woche danach dann, wie gesagt, Der Junge und der Reiher auf Platz 1 im chinesischen Boxoffice dann mit 32,5 Millionen Euro umgerechnet.
Ja, also es ist ja nicht unnormal, dass Japan und Südkorea, machen sie es ja schon seit was weiß ich wie vielen Jahren, produzieren die großen Blockbuster, die im Rest des asiatischen Raums gern geguckt werden, ne?
Hm.
Egal, ob das Shows sind, Fernsehshows oder ob das Musiktruppen sind oder sonstiges Gleiches. Aber trotzdem, ich verfolge das nicht so sehr, aber gibt die Filme. Ich weiß nicht, wie viele im Laufe der Jahre dann in China überhaupt groß gelaufen sind, weil es ändert sich ja immer unterschiedlich, was dann erlaubt wird, was rübergelassen wird und was nicht, ne?
Ja, die Filme laufen erst seit ein paar Jahren in China in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Filmverleiher, dass die seit 2018 oder so jährlich ein Film gebracht wird.
Na. Aber Mann, ey, bei so viel Geld, da denken sich die Leute auch, oh, wir müssen speziell für den chinesischen Markt produzieren.
Ja, also, das ist ja so, in letzter Zeit ist ja der Hype im Prinzip, also dieser amerikanische Hype fürs chinesische Kino zu produzieren, ein bisschen abgeflacht.
Ja, ja, ist er. Ja.
Jetzt gerade wieder gibt es dann halt solche Filme wie Godzilla Kong, die das meiste Geld in China einspielen.
Mhm.
Ja, aber ich weiß halt nicht, also ich glaube, dass das größte Problem einfach die Margen sind, die überhaupt die Produzenten da mittlerweile rausbekommen aus diesem ganzen Geld, was da in China eingespielt wird.
Ja, aber klar, es ist, wenn du keinen Verlust dabei machst, hast du trotzdem dein Werk wieder an viele Millionen Leute gebracht, ne, die vielleicht auch dein nächstes Werk dann wieder kaufen. Das ist schon unbedingt das Allerschlechteste, ne? Und ja, Leute wie Ghibli wird das einen feuchten Kehrig interessieren. Hauptsache, es wird geguckt, ne? Hauptsache, der Film funktioniert.
Mm-hmm.
Die werden auf jeden Fall nicht speziell für China produzieren. Glaube ich mir, ja, kann ich mir ja nicht vorstellen.
Nee, glaube ich auch nicht. Ist aber auf jeden Fall auch irgendwie ganz nett zu sehen, dass auch in China der Film so wahnsinnig erfolgreich ist.
Ja, ja. Feine Sache.
Und dann haben wir noch My Hero Academia, ist mittlerweile bei 100 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf.
Oh mein Gott.
Der 40. Band ist rausgekommen in Japan und dazu wurde das angekündigt, dass es mittlerweile 100 Millionen Kopien des Manga im weltweiten Umlauf gibt.
Ja, da muss man die Liste wieder ein bisschen aktualisieren hier, ne? Weil die mit 100 Millionen, das ist ein exklusiverer Club. Ich schmeiß es dir rein. Die Liste.
Ah, du hast es schon, okay.
Ja.
At least 100 million copies and above. Huiuiui.
Ja.
Oh, tatsächlich, das ist ein sehr exklusiver Club.
Da gibt es gar nicht so viele Manga-Serien.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. My Hero Academia schon inkludiert. 21.
Mhm.
Crazy.
Das ist wirklich ein großes Ding. Na, da steht es jetzt Seite an Seite an solchen Monstern wie Tats oder Hajime no Ippo oder Fist of the North Star, was ziemlich heftig ist.
Ja, das ist wirklich heftig.
Also gratuliere.
Ja, ja. Kann man schon mal Daumen hoch geben.
Ja.
So, noch ein bisschen was abseits vom Rest. Einmal, Guinness hat mal wieder irgendwas Komisches, irgendeinen komischen Preis oder so gegeben. Und gerade hier verstehe ich sowieso nicht, wie es funktioniert. Guinness World Record hat Jujutsu Kaisen als die Most In-Demand Animated TV-Show benannt.
Hm.
Und damit Attack on Titan abgelöst, was 2020 den Rekord bekommen hat.
Ja, du hast ja schon gesagt, dass Guinness manchmal ein bisschen komisch ist, aber das hier ist besonders wischiwaschi, oder?
Yes. In Zusammenarbeit mit einer Data-Firma namens Parrot Analytics haben die das irgendwie angeblich herausgefunden, dass da hat Jules zu Kaisen ein sogenanntes Global Demand Rating, was 71,2 Mal höher ist als das einer durchschnittlichen Animations-TV-Serie. Was auch immer das bedeuten soll. Und Parrot Analytics hat genauso heraus, also nimmt diese Daten irgendwie aus ja, wie oft Videos dazu geguckt werden, Social Media Engagement, wie oft das irgendwie gegoogelt wird. Ja, irgendwie sowas halt, ne?
Also, dass die sehr viele Daten dazu sammeln, ist nicht unbedingt schlimm. Das würde mich sogar interessieren, wie die ganzen Zahlen aussehen und wie sie zu was kommen, zu welchem Schluss. Aber ich glaube, so einen wissenschaftlichen Anspruch erfüllt das nicht unbedingt.
Ich glaube auch nicht. Also, ich meine, ist nett, so zu kalt, ein cooles Ding.
Mhm.
Aber das ist so hart, Wischiwaschi. Also, das sind alles so seltsame Daten. Da kann diese Firma, kann sich das im Prinzip alles komplett aus dem Arsch ziehen. Solange ich hier nicht mit den Daten überhaupt konfrontiert werde, solange man die nicht irgendwie einsehen kann, was man meines Wissens nach nicht kann,
ja,
kann das alles sonst was bedeuten.
Es wäre natürlich super toll, wenn alle Streaming-Dienste, die diese Serie weltweit irgendwie zur Verfügung stellen, wenn die uns sagen würden, so viel wurde es abgerufen und in so einem Zeitraum wurde es so oft abgerufen, ne? Weil daran kann man zum Beispiel viel mehr festmachen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Firma da überall Einblick hat in eine Genauigkeit, die, also ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, also hier auf der Webseite vom Guinness World Record gibt es noch diesen Graphen, den Parrot Analytics da irgendwie gemacht hat, wo sie den Average Demand zeigen. Und dieser Demand ist halt diese Zusammenrechnung aus den allen Daten, was ich eben genannt habe.
Ja.
Und da sieht man, dass das höher geht, wenn die Staffel 2 gestartet ist von Jujutsu Kaisen und das wird verglichen mit One Piece. Aber da ist halt keine genaue, also da sind halt keine weiteren Zahlen. Da ist halt einfach nur dieser komische Demand-Wert, den die sich, wie gesagt, sonst wie aus dem Arsch ziehen können, da drauf präsentiert.
Ja, und es ist auch komisch, weißt du, weil das ist ja zeitbedingt, ne? Wenn eine Sache für eine bestimmte Zeit die populärste ist, und zwar richtig groß populär, ist es trotzdem irgendwie nicht so aussagekräftig. Du kannst es nicht wirklich mit One Piece vergleichen, weil One Piece ist über Jahrzehnte sehr populär, ne? Und dann zu sagen, das eine ist mehr wert als das andere oder das andere ist stärker als das andere, ist es irgendwie so, na. Ah, okay. Also, ja, es ist nett, aber im Endeffekt sagt es nicht besonders viel. Wir wissen, dass Jujutsu Kaisen beliebt ist. Das braucht ihr uns nicht vorrechnen. Und wir wissen, dass die
Guinness World Records sowieso bescheuert sind.
Naja.
Ich frage mich, ob das hier einer dieser Dinge ist, wo halt, weiß ich nicht, einer der Produzenten oder MAPPA oder sonst wer hingegangen ist und halt gesagt hat, hier, Guinness, ich bezahle euch, damit ihr da irgendeinen komischen Rekord macht und so und uns das gibt und sowas. Weil das kann man ja bei Guinness World Record. Wenn man reich ist, kann man einfach sagen, ich hätte gerne einen Rekord und dann geben die einem einen Rekord.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das eines dieser Open Categories ist, die ja auch haben, wo die das dann selber tracken.
Also ich kann schon nachvollziehen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, auch mit Zahlen zu sagen, dass Jujutsu Kaisen gerade im Moment das Heißeste ist. Weil das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich so ist und nicht irgendwie hingebogen werden muss, um jemanden zufriedenzustellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand da hingekommen ist, um das dann sozusagen auch ins Rampenlicht zu rücken.
Ja.
Ne? Weil normalerweise ist das nicht so, interessiert nicht so besonders. Es interessiert vielleicht Leute, die irgendwie investieren. Ne? Aber ja. Naja.
Dann haben wir noch die meistverkauftesten Erstauflagen von Manga.
Okay.
Nach 3 Verlagen unterteilt, Kodansha, Shogakukan und Shueisha. Und ja, das Ganze ist in einer japanischen Zeitschrift Tsukuru aufgelistet worden. Die Top 15 von den jeweiligen Verlagen Kodansha, Shogakukan und Shueisha. Wie gesagt, die meistverkauftesten Erstauflagen aus dem letzten Finanzjahr, also April 2023 bis März 2024. Und ist auf jeden Fall ganz nett, da einen Einblick zu bekommen, auch was wir da teilweise so für Vergleiche haben. Mhm. Also bei Kodansha haben wir halt auf Platz 1 der Time I Got Reincarnated as a Slime, das 23. Volume mit 505.000 verkauften bzw. gedruckten Kopien.
Ja.
Blue Lock direkt dahinter, dann das 24. Volume mit 450.000 gedruckten Kopien. Dann auf Platz 3 schon Space Brothers Volume 43 mit 252.000 gedruckten Kopien. Heißt also, Space Brothers ist durchaus auch noch beliebt.
Ja.
Tokyo Revengers Spin-Off, nochmal Blue Lock, eines der Spin-Offs. Auf Platz 6 finde ich interessant What Did You Eat Yesterday? Band 21 mit 195.000 gedruckten Kopien. Ist ein Slice of Life, nicht so ganz Boys Love. Also es wird nicht so ganz als Boys Love gelistet, weil es geht im Prinzip einfach nur, ist es ein Gourmet-Anime, wo die Hauptfiguren ein schwules Pärchen sind. Ist irgendwie eine süße Sache. Finde ich auch irgendwie schön, dass das anscheinend so beliebt ist.
Diese Sachen, es sind nicht uninteressant, aber man muss auch überlegen, das ist die Anzahl an Druckerzeugnissen, die die Verlage produzieren, weil sie erwarten, dass das sich auf jeden Fall verkauft der Zeit. Ne? Und wenn mehr verkauft, dann drucken sie halt nach. Ne?
Ja.
Das heißt, das ist das Potenzial, dass sie sozusagen ihren einzelnen Serien zutrauen. Und das muss nicht unbedingt zutreffen. Ne? Das muss, heißt nicht unbedingt, dass es so sich verkauft gleichzeitig. Genau.
Ja, ja.
Aber das ist trotzdem interessant zu sehen, im Endeffekt, das ist das, was die sich im Kopf ausgerechnet haben, die Verlege. So im Sinne von wegen, das ist wirtschaftlich von uns, das können wir uns auf definitiv leisten, das kaufen die eh. Und ja, das ist irgendwie sehr lustig, dass es so der Vertrauensindex ist, ne? So, wir vertrauen darauf, dass unsere Serie so und so viel verkauft, ne?
Ja.
Und anscheinend haben die sehr viel Vertrauen in What Did You Eat Yesterday. Ja? Ja, zum Beispiel.
Ja, das, wie gesagt, finde ich schön zu sehen. The Fable ist der zweite Staffel, also von dem Manga da auch drauf. Ja. Heroic Legend of Aslan ist auch immer noch mit dabei.
Ja.
Ace of Diamond natürlich. Grand Blue finde ich ja noch interessant mit drauf zu sehen. Saint Young Man läuft auch immer noch, was ich immer wieder vergesse. Blue Period, Giant Killing, MF Ghost ist noch auf dem 15. Platz. Ja, bei Shogakukan sind ein paar Zahlen noch mal ein bisschen größer. Da haben wir Detective Conan, der 103. Band mit 630.000 gedruckten Kopien. Aber ist halt Detective Conan natürlich. Also
ja,
da wissen sie nach 100 Bänden, was sie zu erwarten haben.
Auf jeden Fall.
Frieren dann auf Platz 2, das 12. Band mit 600.000 gedruckten Kopien. Ich schätze mal, dass es vor allem nachdem die Beliebtheit ja angestiegen ist durch den Anime, auch dem nochmal zu schulden. Don't Call It Mystery ist dann auf Platz 3, da ist auch durch den Beliebtheit der Realfilmfassung der 13. Band bei 450.000 Kopien. Black Lagoon ist auch immer noch fleißig mit dabei, der 13. Band 250.000.
Das verwundert mich ein kleines bisschen, weil der Mann, der zeichnet sehr langsam. Ne? Es ist immer Jahre dazwischen, wenn ein neuer Band rauskommt. Mm. Aber anscheinend haben die völliges Vertrauen darin, dass da die Fans auf jeden Fall zugreifen.
Ja. Aoashi ist noch mit dabei, Mix ist noch mit dabei. Mm. Hier Tagebücher einer Apothekerin, die Manga-Adaption ist mit dabei. Blue Giant ist gleich zweimal mit dabei. Einmal der erste Band von der jetzt mittlerweile 4. Staffel, Momentum. Und der 9. Band, also der letzte Band von der 3. von Explorer.
Meine Güte, Saxophon.
Ja. Major Second haben wir auch noch drauf. Call of the Night finde ich schön drauf zu sehen. Ich weiß nicht, was Firefly Wedding ist. Davon habe ich noch nie gehört.
Nee, das kenne ich auch nicht.
Okay, es sieht nach Shoujo aus.
Yes.
Kubrick can't communicate noch ganz hinten, 110.000 gedruckte Kopien für den 29. Band auf Platz 15. Ja. Aber bei Shueisha, da haben wir die ganz, ganz großen Zahlen.
Yay.
One Piece Volume 108, 3,2 Millionen gedruckte Kopien in der Erstauflage.
Okay. Ja, das passt schon.
Jujutsu Kaisen, der 23. Band, 1,75 Millionen gedruckte Kopien.
Jo.
Spy Family, der 11. Band, 1,55 Millionen gedruckte Kopien.
Ja, also ist klar, One Piece ist der Dauerbrenner, ne? Aber Jujutsu Kaisen und Spy Family sind schon im Moment mit das Heißeste, was wir haben, ne?
Ja. Also das ist wirklich krass, da drauf zu sehen. Kingdom ist dann knapp die Million verpasst, der 70. Band, 950.000 gedruckte Kopien.
Das ist immer noch eine Menge, ne?
My Hero Academia würde ja sonst nicht die 100 Millionen schaffen, haben wir auf Platz 5 815.000 gedruckte Kopien in der Erstauflage für Band 38.
Ja.
Direkt dahinter Chainsaw Man, der 14. Band. Kaiju Number 8 ist dann, da haben wir dann einen großen Sprung. Bei Chainsaw Man im 14. Band haben wir noch 800.000 und dahinter erst auf Platz 7 dann Kaiju Number 8, der 10. Band 600.000. Also da haben wir dann die große Lücke im Prinzip.
Ja, aber trotzdem, ne? Die erwarten, dass sich Kaiju so gut verkauft wie Frieren, ne? Und das ist schon mal ein Ding, ne? Ein richtiges Ding. Hey, hey.
Dragon Ball Super ist ja noch mit drauf, der 21. Band sind, ist 295.000 Mal gedruckt worden in der Erstauflage.
Ja.
Jojo Lands, die aktuelle Jojo-Staffel, ist Band 2 350.000 Mal gedruckt worden zu Anfang.
Ja, nicht übel, nicht übel.
Umamusum ist Cinderella Grey, eine der Manga-Adaptionen, der 11. Band mit 210.000 gedruckten.
Ja,
erstaunlich, dass sie da nicht mehr erwarten müssen.
Ist trotzdem aber immer noch gut, ne? Ja. Eine gute Zahl. Ja. Klar, logischerweise, die Top 15 sind alle gute Zahlen. Die laufen sauber.
Also ja, das ist schon ziemlich interessant zu sehen. Aber das ist auch vor allem halt einfach heftig, so diese Unterschiede in den Zahlen so zu sehen. Also dass du halt, Shueisha hat einfach so mit die krassesten IPs, wo sie halt einfach so viel mehr drucken als die anderen Verlage.
Na.
Und das dann halt, dass sie bei einem Kaiju Number 8 im Prinzip wirklich schon so viel drucken wie bei, also fast so viel drucken wie bei einem fucking Detective Conan, ist schon hart.
Ja, und da sind sie schon bei der Hälfte der Top 15 angekommen. Ne? Ach, ja, das ist eine Menge Papier, muss ich sagen.
Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch, dass die Firma WW Wave Corporation gegenüber Anime News Network bestätigt hat bei der Anime Japan 2024, dass sie in Zukunft planen, 4 neue Anime-Titel jedes Jahr zu produzieren, vollkommen selbstständig ab 2025. Hm. WW Wave ist unter anderem die Firma hinter Comic Festa zum Beispiel, also Anime Festa, wo dann halt die Schmuddel-Anime kommen jede Saison einer.
Yep.
Und die wollen 2025 dann größer durchstarten, wollen Eigenproduktionen finanzieren. Also sie sind ja auch schon in so ein paar anderen Anime mit involviert in der Produktion. Also sitzen mit im Komitee drin und finanzieren das mit. Wie jetzt in der nächsten Saison zum Beispiel, also ab Juli Plus Sized 11, was halt auch so mit in den Katalog natürlich passt, wenn es halt auch eher was Fanservigeres ist. Jetzt in der letzten Saison hatten wir dieses Isekai Onsen Paradise, was ja auch über die Comic Festa Webseite, die Ursprung läuft. Ja. Und sie sind ja mittlerweile, haben sie auch eine Brand für ein bisschen, was dann halt nicht mehr nur Hentai ist, sondern halt Shonen-Titel mit edgy, mit ganz viel Fanservice halt.
Ja, ja, ja. Also es hätte ich nicht erwartet unbedingt, dass deren Geschäftsmodell so aufgeht. Anscheinend sind die Leute, die da hinten dran das ja, das Verarbeiten, das Verproduzieren, haben da irgendwie das richtig gemacht? Weil, weißt du, ich denke mir immer vor, dass du mit Schmuddelkram heute nicht so viel Geld machen kannst, weil wir haben das Internet. Mhm. Das Schmuddelkram ist an jeder Ecke, ne? Wie willst du die Leute anlocken, dass sie tatsächlich Geld ausgeben oder dass du mit da was verdienen kannst?
Gleichzeitig musst du dir aber halt dann auch wieder so eine App wie halt OnlyFans dann angucken, wo Pornstars und so weiter von ihren Fans fleißig finanziert werden.
Ja.
Also, es funktioniert.
Das funktioniert, ja, aber das hinterlässt aber auch manchmal einen falschen Eindruck. Das sind nämlich, wie auch bei YouTube und bei anderen Sachen, nur die oberen wenigen Prozente, ja, die natürlich gut verdienen dabei. Und da gibt es halt riesige Massen an Leuten, die maximal sich ein Trinkgeld oder ein Taschengeld damit verdienen können. Und deswegen, also, dass die das geschafft haben und jetzt größer werden und tatsächlich auch direkt vorhaben, ja, jetzt geht's los, mindestens 4 Animes pro Jahr, das ist schon mal ein Ding, ne?
Ja, also ist da nochmal ist spannend zu sehen, was sie da jetzt genau vorhaben. Also es klingt nach Umsetzung von IPs, die sie halt bereits besitzen. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch weiter Fanservice-orientierte Anime sein. Dann halt nicht mehr die Straight-Up-Hentai, schätze ich mal, sondern halt wirklich, ja, sowas Fanservigeres halt.
Ja, ja, ja.
Ja, und da soll nochmal einer sagen, die Woken machen alles kaputt und deswegen haben wir keine Brüste mehr in Anime heutzutage. Also ich meine, man muss sich das immer wirklich angucken. Wir hatten jetzt letzte Saison, hatten wir 3 Titel, beziehungsweise mit dem Isekai Onsen-Ding ja sogar 4 Titel, wobei das halt so ein Kurzanime mit 3-Minuten-Episoden war, aber ansonsten noch 3 weitere Titel, die teilweise sehr heftigen Fanservice hatten, halt vor allem das dieses Magical Girl, Gushing Over Magical Girls.
Ja, du.
Das ist halt einfach die Ausrichtung, in die sich dieser Fanservice heutzutage so entwickelt hat. Wir haben halt in weniger Anime insgesamt irgendwie nackte Haut, aber dafür in den Anime, in denen nackte Haut drin ist, ist dafür halt sehr, sehr viel nackte Haut drin.
Ja, die haben sich ein bisschen spezialisiert, ne? Also, nackte Haut ist definitiv nie verschwunden. Also, da kannst du mir nicht erzählen, dass da irgendwo mal ein Absturz war. Da gab es immer genug in jeder Saison, in jedem Jahr.
Jo, dafür sind wir durch mit heute.
Jo.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von Matze und mir hören wollt, es gibt jeden Mittwoch gibt's einmal Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan und dann gibt's noch jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben. In der Ausgabe, die diese Woche hier rausgekommen ist, in der auch dieser Anime Buster Podcast rauskommt, haben wir über Akira Toriyamas Legacy gesprochen, besonders viel halt über Dragon Ball, weil das ist halt was alle mit ihm verbinden. Und ja, das könnt ihr euch also gerne anhören, falls euch das interessiert. Ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder frisch und munter wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.